ARD.
Mein Name ist Miguel Rubitzki und ich schließe diese Woche meine Tabs zu den Bundesjugendspielen.
Mein Name ist Caro Worps und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Alligator Saturn. Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast. Herzlich willkommen bei Too Many Tabs, dem Podcast mit zu vielen Tabs, an unserem liebsten Ort auf der ganzen Welt, der ARD-Audiothek.
Achso, ich dachte, du meinst die Stinkebox, in der wir immer aufnehmen. Hier ist ein ganz kleiner, stickiger Raum.
Ja, ist schon wieder sehr stickig.
Keine Luft, aber das merkt man zum Glück unserem Gespräch nicht an, dass das Gehirn gerade keine Luftzufuhr hat.
Hier sind auch keine Fenster, es ist irgendwie dunkel, man ist so ganz abgekapselt irgendwie vom Rest der Welt. Ich finde, das fühlt sich immer so ein bisschen an wie bei The Tribe, eine Welt ohne Erwachsene.
Hier. Ja, genau.
Oh, ja, letzte Woche haben wir ganz schön viel gelabert in der Folge mit Klaas. Heute machen wir mal so eine knackige Folge, würde ich sagen.
Würde ich auch sagen. Wieder. Sagen wir aber auch immer am Anfang und dann verquatschen wir uns doch oft.
Wir sitzen ja immer hier rum und hauen uns gegenseitig Geschichten aus dem Internet um die Ohren. Ich finde, wir können mal wieder ein bisschen was für unsere Freundschaft tun. Und deshalb habe ich mal Freundschaftstest gegoogelt und
oh,
das erste
Scheiße.
Suchergebnis genommen.
Ich ahne es.
Und ich überrasche dich damit jetzt komplett. Du unterziehst dich jetzt mal einem kleinen Freundschaftstest.
Oha, du willst quasi testen, wie gut ich dich kenne, wie gut wir befreundet sind und wie sieht der aus?
Was also ich habe vorher ein paar Fragen beantwortet und ich schicke dir jetzt diesen Link und du musst versuchen, jetzt möglichst wahrheitsgemäß diese Aussagen über mich zu treffen, diese Fragen zu beantworten.
Wie bei Tabaluga TV, da gab es auch diesen Freundschaftstest früher, weißt du noch? So ähnlich. Also
warte
mal, ich öffne mal den Link, ich muss meinen Namen eintippen und hier, okay. Frage 1, in welchem Monat wurde Caro geboren? Das weiß ich, weiß sogar auf den Tag genau, glaube ich.
Mhm.
Es ist der 15. Januar, liege ich richtig?
Ein Tag vorbei.
Wirklich?
Mhm.
Ich habe mir das gemerkt, weil da hatten wir den Live-Auftritt.
14. ist richtig.
Am 14. hast du gewusst.
Ach
scheiße,
habe
ich
der
das
Auftritt.
Naja, okay. Was würde Caro wählen? Sonne oder Mond? Safe Mond. Ich weiß, du bist obsessed mit dem Mond.
Was weißt du?
Du liebst den Mond.
Ich lieb den Mond.
Zitat Caro Worps, der Mond ist iconic, hast du mal gesagt.
Das habe ich mal gesagt.
Was wird Caro tun, wenn er/sie im Lotto gewinnt? Privatflugzeug? Glaube ich nicht. Du bist keine von den Kardashians. Disneyland? Durchaus, wenn du mir zum Beispiel zum Geburtstag eine Freude machen willst, eine Villa oder Diamanten. Ich würde mich entscheiden zwischen Disneyland und Villa, wobei man für Disneyland keinen Lottogewinn braucht. Außer du willst Disneyland kaufen oder selber erbauen. Ich würde mit der Villa gehen. Ich glaube, du... Oh, falsch, du hast Disneyland eigentlich.
Ich habe einfach gedacht, es heißt Disneyland kaufen. Und dachte ich mir, wer wäre denn so dumm und würde nicht sofort Disneyland kaufen, weil das wirft ja dann Gewinn ab.
Ja, stimmt. Wo würde Caro gerne Urlaub machen? Strand, Bergstation, Kultururlaub... Abenteuerurlaub, Insel, Kreuzfahrt. Ich war mit dir schon öfters im Urlaub und du bist eine, die dann sehr akribisch viel macht und rumläuft und so. Abenteuerurlaub würde dafür sprechen, aber ich glaube jetzt, da ist so ein Bild mit so einem Schlauchboot. Ich glaube jetzt nicht, dass du eine bist, die so Rafting im Schlauchboot irgendwie macht. Strand eher, ich sehe dich schon am Strand chillen mal zwischendrin. Kultururlaub, ich könnte mir ehrlich gesagt alles vorstellen, außer Kreuzfahrt. Und Bergstation, ich weiß nicht, ob du so eine bist, die auf Berge kraxelt, glaube ich jetzt auch. Doch, durchaus.
Ja, ich bin doch, also wenn ich die Wahl habe zwischen Strand und Berge, würde ich immer die Berge nehmen. Aber in dem Fall habe ich was anderes ausgewählt.
Dann sage ich Kultururlaub.
Ja, das ist richtig, weil das finde ich dann immer noch am interessantesten.
Genau, da hast du nämlich Input für den Kopf, das ist dir, glaube ich,
und
richtig.
Kreuzfahrt, nein, danke. Außer auf dem Traumschiff, da würde ich jederzeit mitfahren.
Da würden wir gerne beide mal mitmachen.
Ja.
Was ist das Lieblingsgetränk von Caro? Tee, Kaffee, Saft, Milch, normale Milch oder Hafermilch?
Milch ist ja dein Lieblingsgetränk,
genau.
Wissen wir ja.
Alkohol, Wasser.
Finde ich geil, dass Alkohol in der Kategorie ist.
Alkohol ist ein Getränk.
Ja.
Iced Coffee, würde ich sagen. Iced Coffee.
Du kennst mich so gut.
Ja, ach, guck
natürlich
mal,
Iced Coffee.
Na klar. Wie ist Caro am liebsten unterwegs? Fahrrad, Auto, Flugzeug, Zug, Motorrad, Bus. Das kommt auch ganz drauf an, wohin. Also zur Arbeit kommst du mit dem Fahrrad, vorbildlich. Deswegen drücke ich mal Fahrrad, da bist du am öftesten
auch unterwegs. Korrekt.
Korrekt. Wie viele Ringe hat Caro?
Das finde ich eine komische Frage, weil natürlich hat man mehr als da stehen. Jetzt frage ich dich einfach, ob du schätzen kannst, wie viele ich gerade anhabe, und mach die Hände jetzt mal hinter den Rücken.
Ich schätze 3. Ja, oh, guck mal, wie
richtig
aufmerksam ich bin. Das habe ich jetzt nicht geraten. Ich habe heute Morgen, habe ich mir dich ganz genau angeguckt und die Ringe gezählt. Was wird Caro in ihrer Freizeit tun? Ausflug mit FreundInnen, Zeit mit FreundInnen, schlafen, Musik hören, Bücher lesen, Spiele spielen. Machst du alles mal. Abgesehen davon, dass du keine Freizeit hast so richtig, weil wir in der Medienbranche arbeiten.
Das ist ein guter Tipp auf meine Antwort.
Deswegen würde ich sagen, schlafen. Also wenn man mal Zeit hat, dann schläft man in der Regel.
Richtig. Korrekt.
Kann Caro ein Geheimnis bewahren?
Jetzt sag nichts Falsches.
Ja. wenn es drauf ankommt, ja. War richtig. Was ist die Lieblingsnachspeise von Caro? Kuchen, Marshmallows, Kekse, Donuts, Pasteten, Cupcakes? Kuchen, würde ich sagen.
Richtig? Auch richtig.
Sag mal, ich kenne dich ja wirklich richtig gut, hey. Hat Caro Angst vor Hunden? Nein, du liebst Hunde.
Stimmt auch. Was
würde Caro wählen? Kugelschreiber oder Bleistift? Kugelschreiber. Bleistift, warum? Bleistift. Damit man nochmal wegradieren
kann. Ich zeichne gerne Bleistift.
Ich dachte, es ist sowas Psychologisches, damit man es nochmal wegradieren kann. Also ich dachte, du bist eine entschlossene Frau, die gerne mit dem Kugelschreiber
fest
direkt
aufdrückt.
Genau, fest aufdrückt. Die braucht was in der Hand, mit dem die schreiben kann. Mit so einem Bleistift kommst du nicht weit. Welche ist die Lieblingsjahreszeit von Caro? Winter, Frühling, Sommer, regnerisch, Herbst? Das weiß ich auch ganz präzise. Du liebst es, wenn Sonne ist, aber eiskalt, deswegen Winter. Falsch. Herbst.
Ja, es ist mehr, das mag ich gerne, stimmt, aber meine Lieblingsjahreszeit ist eigentlich die letzte Septemberwoche.
Ah, okay.
Also so goldener Herbst.
Okay, nächste Frage. Was nutzt Caro am häufigsten? Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube, Tinder, Snapchat. Tinder nutzt du, glaube ich, nicht. WhatsApp nutzt du viel. Instagram auch. Ich würde mich zwischen Instagram und WhatsApp entscheiden. Auf Snapchat bist du da überhaupt unterwegs? Ich nämlich nicht.
Ist da noch jemand?
Also die Leute kommen wieder, habe ich den Eindruck gerade, ja.
Ah.
Aber who knows. Also Facebook auf keinen Fall. YouTube gucken wir auch viel von der Arbeit her. Also ich würde mich zwischen WhatsApp, YouTube, Instagram entscheiden und gehe mal mit Instagram. Falsch, WhatsApp.
Weil da ist man dann doch am häufigsten.
Wahrscheinlich.
Und kommuniziert da am meisten. Ja. Aber danach käme auch, glaube ich, YouTube und Instagram. Ja.
Welche Art von Spielen spielt Caro? Spiele für drin, Spiele für draußen, Handyspiele, Videospiele? Du magst Spiele spielen, ich mag Spiele spielen gar nicht. Das haben wir auch mal an deinem Geburtstag festgestellt. Da haben wir zusammen Brettspielabend gemacht und ich habe die ganze Zeit so rumgemault und zynische Kommentare abgelassen.
Das ist ja ein lustiges Spiel, hast du gesagt. Alle anderen hatten eigentlich Lust, aber du warst so, ah, das macht mir ja Spaß.
Das stimmt, ich habe für allen auch die Laune vermiest. Ja. Deswegen würde ich sagen, Spiele für drin ist falsch. Spiele für draußen, was machst du da? Slackline, machst du so, wie heißt?
Hacky-Sack und Slackline.
Und wie heißt denn dieses Trinkspiel noch, was dann immer alle spielen?
Flunkyball. Nachdem aus welcher Region in Deutschland man kommt.
Machst du Flunkyball viel auch?
Ja, eigentlich jeden Tag nach der Arbeit. Aber gegen mich selber.
In deiner Freizeit.
Heißt, ich stelle mich auf eine Wiese und trinke einfach Bier.
Was ist die Lieblingsfarbe von Caro? Oh, da muss ich passen. Rot, Blau, Pink, Gelb, Schwarz, Grün, Violett, Orange, Weiß oder Himmelblau.
Kommt zwei in Frage.
Da muss ich raten. Ich würde Himmelblau sagen. Falsch. Es war?
Blau. Und Lila auch.
Ah ja, gut. Okay, das Ergebnis ist da. Ich kenne Caro mittelgut.
Oh nein.
Nur mittel. Aber es ist im grünen Bereich.
Ich dachte, da kommt jetzt irgendwie noch so ein krasser Auflösungstext, woran wir arbeiten müssen oder so.
Müssen wir uns das selber überlegen. Vielleicht machen wir demnächst mal im Podcast einen Freundschaftstest andersrum.
Würde ich sagen, bereite du doch mal was für mich vor.
Ja,
und dann gucken wir einfach auch, das ist dann machen wir aus der Freundschaft direkt eine Competition und gucken, wer der bessere Freund oder die bessere Freundin ist.
Gut, alles klar. Ja, ich bin ja eh ein kompetitiver Typ. Das passt auch ganz gut zu meinen Tipps heute, weil bei mir geht es heute um sportlichen Wettkampf.
Ja, apropos Competition. Wir sind ja nach wie vor gelistet beim Deutschen Podcastpreis in der Kategorie Comedy. Da würden wir uns sehr freuen, wenn ihr da für uns abstimmt.
Ich habe mich neulich bei uns im Büro mit unterschiedlichen KollegInnen über die größten Demütigungen unserer Schulzeit unterhalten. Da fiel immer wieder, eigentlich von sämtlichen Beteiligten des Gesprächs, immer wieder ein Begriff, und zwar Bundesjugendspiele. Ich weiß, es ist ja jetzt so langsam wieder an der Zeit, immer kurz vor den Sommerferien. Ich habe gehört, jetzt in Bayern, wo ich herkomme, da war das jetzt irgendwie schon vor 3 Wochen oder so. Und das ist aber, glaube ich, in allen Bundesländern unterschiedlich. Aber so langsam ist wieder die Zeit, kurz vor den Sommerferien, müssen alle irgendwie raus und diesen sportlichen Wettkampf machen. Hast du irgendwelche Erinnerungen an die Bundesjugendspiele? Wurdest du auch gedemütigt?
Also ich bin ja in NRW zur Schule gegangen. Bei uns gab es irgendwie gar keine Bundesjugendspiele. Vielleicht ist das von Schule zu Schule irgendwie unterschiedlich.
Das kann sein, keine Ahnung.
Bei uns gab es stattdessen entweder Sportfest oder Minimal. Marathon.
Das hast du ja mal erzählt, da hast du dich versteckt, dachte, und auch diese Äpfel verkauft.
Ja, das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Ja. Ne? Da war Mini-Marathon und da bin ich kurz vorher in die AG Gesunde Schule eingetreten, weil mir das so am Herzen lag, dass alle ganz gesund sind, und habe dann Äpfel verteilen dürfen, während alle anderen die 4,2 Kilometer Mini-Marathon gelaufen sind. Da habe ich mich dann doch sehr engagiert auch.
Ja, da ging es richtig um die Gesundheit der ganzen Menschen und so, ne? Genau. Deine MitschülerInnen.
Ja, aber Bundesjugendspiele, ich dachte ehrlich gesagt ganz lange, das ist was irgendwie aus meiner ganz anderen Zeit in Deutschland stammt. Und es klingt auch so ein bisschen nach Hunger Games, finde ich.
Es ist auch ein bisschen Hunger Games.
Da wird jemand freiwillig als Tribut irgendwie in den Tod geschickt, so klingt das.
Also solche Gefühle habe ich auch zu diesem ganzen Tag. Also ich musste ja die harte Hand des totalitären bayerischen Schulsystems aushalten. Und dementsprechend waren bei uns die Bundesjugendspiele auch recht streng. Und ich war natürlich himmelschlecht schreien schlecht in Sport generell und war quasi bei hier Teilnahmeurkunden, Leute, Unite immer ganz vorne mit dabei. Da gab es dann so Ehrenurkunden, Teilnahmeurkunden, größtmögliche Demütigung irgendwie vor den ganzen anderen KlassenkameradInnen, beziehungsweise bei mir Klassenkameraden, weil ich war noch in einer staatlichen Knabenrealschule, was auch schon klingt wie so aus dem Dritten Reich. Da mussten wir dann immer so weit werfen, Kugel stoßen, springen, rennen und es war natürlich ganz scheußlich.
Was war so der
scheußlich.
Bereich im Sport, wo du glänzen konntest? Also was ist so deine
Seilhüpfen.
Nische? Seilhüpfen.
Seilhüpfen konnte ich glänzen, bis ich für die Benotung vortreten musste und bin dann gehüpft und dann habe ich gehört, wie die anderen Jungs im Hintergrund gelästert haben. Dann ist mein Selbstbewusstsein in mir zusammengesackt und ich bin gestolpert und hingefallen und dann gab es da auch wieder nur eine 3. Aber also der Sportunterricht war komplett größtmögliche Demütigungserfahrung, die ich mir überhaupt noch vorstellen kann. Es war auch tatsächlich so, dass ich mich immer versteckt habe und ich hatte so diese 3, 4 anderen Mitschüler, die sich auch alle später geoutet haben, mit denen ich in einer Reihe auch gesessen habe und so. Wir haben uns immer im Sportunterricht versteckt und irgendwann mussten wir aber dann so Korbleger und so Basketball-Sachen spielen und dann haben wir dann so heimlich geübt und dann weiß ich noch genau, wie der eine von denen sich dann so ein Spiel ausgedacht hat. Und man sagen, okay, weißt du, so 4 closeted Teenager irgendwie mit 14, wo dann so, okay, wir spielen jetzt Zauberschloss. Wer 3-mal in den Basketballkorb trifft, da öffnet sich das Zauberschloss. Und wer dann noch 3-mal trifft, dann bleibt das Zauberschloss für immer auf. So haben wir uns dann irgendwie versucht.
Bundesjugendspiel, aber Camp.
Genau, ja. dafür so zu motivieren.
Das ist aber wie süß.
Mega geil, oder? Das Zauberschloss. Ja, liebe Grüße, ich sage jetzt die Namen nicht, aber ich glaube, die Beteiligten wissen, wer gemeint ist. Dann war eben einmal im Jahr immer diese Bundesjugendspiele und die offizielle Beschreibung lautet folgendermaßen: Die Bundesjugendspiele. Ein fester Bestandteil des deutschen Schullebens sind die alljährlichen Bundesjugendspiele, die als Individualwettbewerb in den 3 Disziplinen Gerätetouren, Leichtathletik und Schwimmen ausgeschrieben und in den 3 Formen Wettkampf, Wettbewerb und Mehrkampf angeboten werden.
Nur einer der Jugendlichen wird zurückkehren.
Genau, so erklären die das. Öffentliche Demütigung, sagen die anderen. Und bei uns ist wirklich jedes Jahr irgendjemand bewusstlos geworden beim Rennen in der brütenden Hitze. Sonnenstich gehabt am Kopf.
Oh Gott, kenne ich. Cooper-Test.
Oh, Schädel angehauen. Man konnte sich irgendwie nicht verstecken. Irgendwelche Sportreferendare haben die dicken Kinder mit doofen Sprüchen geärgert. Wirklich der absolute Horror. Es hat auch mal wirklich ein Sportreferendar, so ein Arschloch, hat mal zu mir beim Springen dann gesagt, das sah ja süß aus, wie ein rosa Teddy beim Kaffeekränzen. Lauter solche Sachen muss man sich da anhören. Es war so scheiße. Wirklich, Sportreferendare, sorry, ey, wenn ihr jetzt gerade ein netter Sportreferendar seid, der zuhört, aber ich hasse euch trotzdem alle, das finde ich nicht gut. Da hab
ich habe mich auch mit Sportlehrern nie verstanden, kann ich jetzt ja mal sagen. Das hat nie harmoniert. Ich habe immer Ärger bekommen, weil ich Widerworte gegeben habe.
Ja, und generell Schule war bei dir, aber du bist gut klargekommen in der Schule, weil du warst schlau und gut und engagiert und so.
Ja,
ne?
Ich bin in allen anderen Fächern, außer Mathe, eigentlich immer sehr gut klargekommen. Habe das auch so gedreht, dass ich mir dann im Abi Sport auch nicht anrechnen lassen musste, weil ich genug andere Fächer hatte.
Okay.
Ich habe da echt auch gelitten. Also da kann man natürlich jetzt drüber streiten, aber muss das ein Fach sein, was benotet wird oder was in die Gewichtung von so Leistung mit eingeht? Gibt es da nicht andere Wege?
Ja, und vor allem gerade in Bayern, ich musste auch mal so Ball hochhalten machen im Sportunterricht. Und da war es dann irgendwie, man musste 15 Mal den Ball hochhalten, das wäre die 1 gewesen. Und dann irgendwie ab 2 Mal den Ball nicht hochhalten, weiter, also so Abstufung, gab es dann eine Note schlechter. Und ich habe den natürlich einmal geschossen, weg war er. Ich habe den nicht einmal hochhalten können. Da hatte ich dann einfach eine 6 im Sport, einfach mal so nebenbei. Also
ich meine, umgekehrt ist natürlich auch so, viele sind dann einfach nicht gut in so den klassischen Schulfächern oder haben eine Mathe-Schwäche oder sind nicht gut in Sprachen und können dafür halt super gut rennen oder sind super gut in irgendeiner Ballsportart. Wieso sollten die das dann nicht irgendwie auch dafür Wertschätzung erfahren? Andererseits auch so Kinder dazu zu zwingen, so körperliche Leistung so mitten am Tag und danach noch Doppelstunde Mathe und dann irgendwas zu bewerten. Und auch mit Kindern, die in der Pubertät sind, zusammen schwimmen zu gehen. Was ist das eigentlich für eine Idee?
Das ist ganz scheußlich. Und ich muss auch sagen, du hast total recht mit denen, die dann vielleicht jetzt sprachlich nicht so begabt sind und so. Und da ist Sport ist jetzt kein Vorrückungsfach, also wegen dem man sitzen bleiben kann.
Ja.
Zum Beispiel Kunst auch nicht. Und aber alle künstlerischen Fächer, die haben überhaupt gar keine Wertschätzung. Sport hat wenigstens so eine gesellschaftliche Relevanz. Dann bist du irgendwie cool auf dem Pausenhof, wenn du in Sport gut bist.
Ja, klar.
Jetzt ich als einer, der jetzt irgendwie dann in den Theatergruppen sich rumgetrieben hat und irgendwelche Kunstunterrichtssachen, das war halt einfach nur so, ja okay, wer in Sport gut ist, der hat hart trainiert, wer in Mathe gut ist, hat viel geübt und wer in Kunst gut ist, der hat halt Talent, das irgendwie so vom Himmel gefallen ist. Also da wird das nie irgendwie gesehen, dass das halt auch harte Arbeit ist, wofür man halt üben muss und das ist auch gar nicht so ein erstrebenswertes Ziel in dem Schulsystem, das kommt quasi gar nicht vor und ich muss wirklich mal sagen, dass die Bundesjugendspiele wirklich der Gipfel sind des ohnehin in sich scheußlichen Schulsystems, finde ich. Wie gesagt, ich habe bayerische Prägung und so weiter, da bin ich nochmal ein bisschen bisschen durch eine härtere, einfach so eine raue menschliche Art gegangen, wie jetzt in anderen Bundesländern. Ich habe wirklich so eine generelle tiefe Abneigung entwickelt gegen Schule und Lehrerinnen. I'm sorry, wenn ihr gute Lehrerin seid, gibt's bestimmt auch, aber das System dahinter ist einfach nur dafür da, um irgendwelche Kinder in unterschiedliche Gesellschaftsschichten einzusortieren, zu selektieren und die ganze weitere Lebenslaufbahn irgendwie zu bestimmen. Und zwar von so ein paar einzelnen Personen in so einer Machtposition. Und das finde ich irgendwie so fragwürdig, abgesehen davon, wie ultra-racist und klassistisch diese Lehrerinnen oft bei uns waren. Mhm. Also wenn ich daran denke, wie so LehrerInnen bei uns mit Kindern mit Migrationshintergrund umgegangen sind, da wird mir wirklich ganz anders. Habe ich damals gar nicht gerallt. Und wenn ich aber so zurückdenke, ja, es kommen so viele Situationen, wo ich so denke, what the hell, was ging bei euch ab?
Gerade bei älteren Lehrern. Also ich hatte auch sehr viele sehr coole, muss ich auch sagen. Also es war sehr gemischt bei uns, aber auch viele, wo ich mir rückblickend denke, boah, hätte ich jetzt eigentlich aufstehen müssen und sagen müssen, aber hat man nicht gemacht, wenn man war 16, man war von der Note abhängig, die der Lehrer dir gibt. Davon war dein Zeugnis abhängig, davon war abhängig, welchen Studienplatz du bekommst. Und natürlich hältst du dann die Klappe.
Ja klar, und du machst ja auch, willst ja nur diesen Auftrag erfüllen, diese gute Note zu bekommen.
Und dann nach Hause
und tschüss. Und dann lernst du irgendwelche Sachen, die du dann einfach nur auskotzt beim Test. Und dann wirst du irgendwie so ein stummer Erfüllungsgehilfe von so Sachen, die so...
Du hast einen richtigen Hass auf die Schule.
Ich finde das ein richtig scheiß System. Alle Leute, die so ein bisschen eigenständiger und nachhaltiger das angehen, wollen oder keine Ahnung, irgendwie einen kreativen Ansatz haben wollen oder so, die kommen da einfach schnell unter die Räder.
Zumindest in Standard öffentlichen Schulen.
Genau, es gibt natürlich alternative Modelle und so. So wie ich das jetzt wahrgenommen habe, habe ich das Gefühl, es wurde gar nicht gewollt, dass jemand irgendein eigenständiges Projekt hat, sondern dann wurde dann im Kunstunterricht auch so, okay, wir malen jetzt eine Blumenwiese wie Monet. Und dann musstest du das genauso malen und da hatte man vielleicht gar keinen Bock drauf. Also das fand ich irgendwie... Das ist auch noch eine Geschichte. Ich habe mal -5 geworfen bei den Bundesjugendspielen und es wurde gewertet, weil die mich demütigen
wollten. Hast du rückwärts
geworfen, ich habe den so ausgeholt und losgelassen.
Nein.
Und dann der Sportlehrer, weil ich immer so ein freches Maul hatte bei dem, hat er gesagt, so dir gebe ich jetzt.
-5
Und hat es dann gewertet auch und so scheußlich.
Bei mir hat der Sportlehrer, mit dem ich am allerwenigsten verstanden habe, gemerkt, dass ich mich beim Hochsprung immer wieder hinten angestellt habe. Wenn man nicht dran war, bin ich mir an die letzte Reihe gegangen. Hat das irgendwann gemerkt, dass ich das mache, weil ich so Angst hatte abzuspringen. Ich habe ganz, ganz dolle Angst gehabt vor diesem Hochsprung. Hat er mir irgendwann gesagt, ich schreibe jetzt einfach eine 5 auf, ohne dass ich es versucht habe. Tja,
okay.
Liebe Grüße.
Also man merkt schon, wir haben jetzt hier, glaube ich, klar gemacht, beim Sportunterricht in den deutschen Schulen, bayerischen Schulsystem, profitieren die Coolen, die Sportlichen und die anderen, die kommen so ein bisschen, müssen gucken, wo sie bleiben. Und da ging es eben den anderen, mit denen ich hier im Büro darüber gesprochen habe, auch.
Mhm.
Und da fragt man sich natürlich, warum gibt es dieses Fest noch? Wie lange gibt es das schon? Und wer hat sich die Scheiße ausgedacht? Man könnte ja fast denken, das ist so eine menschenverachtende Idee. Die kann eigentlich nur von Nazis kommen. Und siehe da, zack, das liegt daran, dass die Idee nämlich von Nazis kam. Darauf hat mich der Kollege Tim Wolf aufmerksam gemacht. Liebe Grüße.
Anschlussfrage, wird man automatisch Comedy-Autorin, wenn man solche Erfahrungen macht bei den Bundesjugendspielen?
Es kann gut sein. Wenn ihr jetzt SchülerIn seid und bei den Bundesjugendspielen versagt, dann wartet einfach nochmal ein paar Jahre und vielleicht kommt ihr dann...
Wenn ihr ein sportlicher Comedy-Autor seid oder Autorin, meldet...
dann geht zu Tommy Schmidt und so, ansonsten kommst du uns. Tja, jedenfalls der Kollege Tim Wolf wusste das irgendwie, dass die Bundesjugendspiele eine Idee der Nazis waren, hat mir das erzählt. Daraufhin habe ich quasi meine Tabs geöffnet und bin da in den Strudel geraten. Bin dann recht schnell fündig geworden, denn die Bundesjugendspiele wurden erfunden von einem Mann namens Karl Diem. Der ist so Sportpionier, so, das sind die ersten Begriffe, die man merkt. Der hat zum Beispiel auch die Deutsche Sporthochschule Köln gegründet. Das heißt, wenn ihr da irgendwie seid, kennt ihr den Namen bestimmt. Der hat ganz viele Sachen erfunden, auch den olympischen Fackellauf zum Beispiel, der heute noch gemacht wird, oder das Sportabzeichen und sowas. Und das Video- und Tonmaterial von ihm, was es gibt, ist sehr rar gesät. Es gibt fast keine Interviews mehr, also man findet fast nichts. Das einzige Interview, was ich gefunden habe, aus dem Jahr 1956, das heißt aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, da spricht er zu den Olympischen Spielen in Melbourne. Nur damit wir mal hören, wie der geklungen hat.
Melbourne ist nicht Olympia. Und Olympische Spiele der Neuzeit sind kein Museumsstück. Und doch haben die antiken und die modernen Spiele einen gemeinsamen allmenschlichen Sinn. Sie sind ein Fest der sich ewig erneuernden Jugend und sie sind ein Fest des Idealismus.
Klingt ja erstmal freundlich, ne?
Mhm.
Karl Diem fest.
Freundlicher Typ.
Aber dieser freundliche Typ hat eben nicht nur die Bundesjugendspiele erfunden und den Fackellauf, sondern war nebenbei auch in der NS-Zeit sehr beteiligt, was so Propagandaaktionen anging. Der hat den Sport für nationalsozialistische Aktionen genutzt und hat quasi geguckt, wie man sportliche Feste so gestalten kann, dass sie sehr identitätsstiftend sind für die Hitlerjugend und die Nazis und so weiter. Karl Diem stand zum Beispiel auch an der Spitze des Organisationskomitees der Olympischen Spiele 1936. 1936, ne, also diese große Nazi-Veranstaltung, wofür auch dieses große Olympiastadion in Berlin gebaut wurde, das Mario Barth dann später gefüllt hat. Und die Olympischen Spiele 36 sind sowieso Tabs für sich. Da gibt es auch ja diese krasse Geschichte mit diesem schwarzen Läufer Jesse Owens, der als schwarzer Athlet da gelaufen ist unter den Augen von Hitler und dann gewonnen hat und so. Also da gibt es auch einen ganz tollen Film drüber. Das ist eine unglaubliche Heldengeschichte. Aber da war Karl Diem eben in diesem Organisationskomitee und hat das mit betreut. Er hat aber auch viel in der von Joseph Goebbels kontrollierten Zeitung Das Reich publiziert, hat Artikel geschrieben, hat vor der Hitlerjugend eine flammende Rede gehalten, wie toll es doch ist, fürs Vaterland zu sterben. Also ein extrem engagierter Nazi einfach. Er hat sich in beiden Weltkriegen, das fand ich auch eine interessante Info, bei beiden Weltkriegen bei allererster Gelegenheit als Freiwilliger gemeldet, um irgendwie mitzuspielen. 1944 mit 60 Jahren hat er sich sogar angemeldet zum Volkssturm. Das war diese deutsche militärische Formation gegen Ende des Zweiten Weltkrieges.
Last Chance,
Gruppe. Last Chance, genau. Mhm. Lass nochmal alle 60-Jährigen mit verpulvern. Bevor
nichts geht mehr.
Nichts geht mehr, um die Wehrmacht nochmal so auf den letzten Drücker zu stärken. Mit allen Männern zwischen 16 und 60. Der war so gut vernetzt und verstrickt, dass er sogar schon im Sommer 1943 vom Holocaust gewusst hat und hat trotzdem alles weitergemacht, hat an seinen Ämtern festgehalten und so weiter und so fort. Und das ist der Erfinder der Bundesjugendspiele im Prinzip. Hier ein paar Zitate zu seinem, wie er so generell zum Sport steht. Zitat aus dem Wikipedia-Artikel von Karl Diem. Auch zog er oft Parallelen zwischen sportlichem und kriegerischem Kampf und verwies auf den Nutzen des Sports für die Heranbildung künftiger Soldaten. Also wahrscheinlich hat er im Hinterkopf gespukt, dass er irgendwie gedacht hat, okay, durch die Bundesjugendspiele kann man ja mal testen, wer kann gut werfen, wer kann schnell rennen, weiß ich nicht, weit hüpfen und so. Es könnte ja gut funktionieren.
Kann man ja mal gebrauchen.
Quasi wie so eine Art DSDS-Casting für die Front gewesen.
Für die Leibesertüchtigung.
Genau. Sein großes Motto war immer, Sport ist freiwilliges Soldatentum. Und ich finde, genau das ist der Vibe von den Bundesjugendspielen heute noch.
Ja.
Das war quasi der Vorgänger von den Bundesjugendspielen, hieß damals noch Reichsjugendwettkämpfe, aber das hat er ins Leben gerufen und erfunden und trotzdem machen wir die Bundesjugendspiele bis heute und nicht nur das, nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Karl Diem sogar noch geehrt. Es gab Ende der 60er Jahre eine Briefmarke mit seinem Gesicht drauf und am Olympiastadion Berlin.
In den 60ern?
Ja, in den 60ern noch.
Okay.
Er wurde die ganze Zeit irgendwie noch so weitergetragen und es hängt auch heute noch eine Gedenktafel mit seiner Fresse am Olympiastadion Berlin und er hat das Bundesverdienstkreuz, also irgendwie war er nach dem Krieg trotzdem noch ein hoch angesehener Mann. Was man auch daran merkt, dass
er... Der war halt so cool, weil der so sportlich war.
Ja, der hat halt so, der konnte gut laufen, der konnte richtig gut rennen. Und er wurde sogar noch 1952 zu seinem 70. Geburtstag mit einem Bericht geehrt in der Wochenschau, in dem irgendwie auch so random alle seine Kinder vorgestellt wurden. Den kann ich auch nochmal zeigen.
In Köln feierte Professor Dr. Karl Diem, Leiter zahlreicher Sportämter, seinen 70. Geburtstag. Auch am Geburtstagsmorgen startete Professor Diem zu seinem täglichen 3000-Meter-Lauf. Dr. Diem ist mit dem jungen Sport jung geblieben. Bei der Geburtstagsfeier war die Familie einmal vollzählig vereint. Da ist Karl Jürgen, der das naturwissenschaftliche Gymnasium besucht und Briefmarken sammelt.
Das sieht man so private Aufnahmen aus dem Wohnzimmer.
Neben ihm Irminhild, 19 Jahre alt, Biologin und Sportlehrerin in Köln. Auch Frau Lilo Diem ist Sportpädagogin. Sie bildet an der Sporthochschule, die Dr. Diem leitet, Sportlehrerinnen aus.
Random, alle so vorzustellen, oder?
Ja.
Karin geht mit ihren 10 Jahren noch in die Schule und lässt sich vom Papa die Lateinarbeiten verbessern. Mensana in corpore sano.
Vom Papa.
Professor Diem hat selbst viele Bücher über den Sport geschrieben. Besonders über die Olympischen Spiele, deren Organisator er 1936 war. Einige seiner Werke, Olympische Flamme, Asiatische Reiterspiele, Körpererziehung bei Goethe. Nur Gudrun widmet sich erst in zweiter Linie dem Sport und schreibt in erster Linie eine Arbeit über Friedrich Nietzsche. Und der Pflegesohn Wolfgang geht noch zur Schule. Auch er boxt.
Warum klingen eigentlich alle Beiträge von früher so? War das in, dass sie so gesprochen haben? Hatten sie das Gefühl, sie müssen so sprechen? Lag das am Mikro?
Weiß nicht, können
man
wir
muss
aber
ja
auch
nicht machen. So sprechen.
Man muss ja nicht so sprechen.
Und man denkt automatisch, dass die
mein
Leute...
Mein Name ist Miguel Robitski und ich schließe heute meine Tabs zu den Nachrichten zur Wochenschau.
Würden wir das auch mal machen, so einen Podcast so auf den?
Man denkt halt automatisch, dass die Familie am Abendbrottisch dann auch so gesprochen hat. Irminhild, isst dein Käsebrot.
Ja, ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall war da dann wohl noch so ein großes Ding und so langsam kommt es erst auf, dass man jetzt so seine ganze Nazi-Vergangenheit so mit in Betracht zieht und auch so langsam die Straßen, die nach ihm benannt wurden und so langsam umbenennt.
Ja, findet das statt gerade?
Es findet gerade so ein bisschen statt. So seit so 2-3 Jahren gibt es so große Diskussionen und große Recherchen, die nochmal seine Vergangenheit aufarbeiten. Weil der hat bis zum Tod sich nicht mehr dazu geäußert, dass er irgendwie vom Holocaust wusste und sowas. Also ich würde sagen, allein das ist Grund genug, um die Bundesjugendspiele endgültig abzuschaffen. Das ist jetzt hier meine große
Forderung. Ich mache aus politischen Gründen nicht mit
Richtig.
Beim Hochsprung.
Und wenn ihr SchülerInnen seid, die jetzt eine Entschuldigung brauchen für die Bundesjugendspiele, dieses oder nächstes Jahr oder wann auch immer, sagt einfach, ey, ich bin Antifaschist. Ich kann
Klebt
nicht
euch fest am Basketballkorb.
Richtig.
Aufruf von uns.
Richtig. Oder macht wie Bibi Blocksberg in der Folge 19 und das Sportfest. Die hat alles so verhext, dass es am Ende Spaß gemacht hat beim Sportfest. Weil die hat es auch gehasst. Wir sind da auf Bibi Blocksberg.
Stichwort Zauberschloss, ne?
Richtig. Ja. Ja, also das waren meine Tabs zu den Bundesjugendspielen. Und wie gesagt, schafft es ab.
Miguel, es gibt mal wieder eine weirde Verbindung zwischen unseren Tabs. Ich habe einen unglaublichen Alligator im Internet gefunden. Es handelt sich um den Alligator Saturn, a.k.a. Hitlers Alligator.
Aha.
Ich hätte diesen Tab auch aus Clickbait-Gründen Hitlers Alligator nennen können. Aber ich will diesem Alligator bei seinem Imagewandel helfen. Deshalb bestehe ich auf Alligator Saturn.
Der heißt Saturn, ist der Name, oder was?
Genau, der heißt Saturn. Und dieser Alligator hat ein so bewegtes Leben hinter sich. Und ich würde dich heute einfach mal so ein bisschen durch die Biografie von diesem Alligator führen.
Oh, sehr gerne.
Der Alligator Saturn ist, Wikipedia zufolge, 1936 in Mississippi geschlüpft. In dem Jahr der Olympischen Nazispiele, von dem
Ach,
du eben
nein.
geredet hast. Ja. Und er war auch ein sogenannter Mississippi-Alligator. Und er gilt sogar als einer der ältesten bekannten Alligatoren überhaupt. Also ein langes Leben hat er gehabt.
Moment, wie viele bekannte Alligatoren gibt's denn
es
überhaupt?
Gibt mehr, du wärst erstaunt, wie viele.
Wirklich?
Ja.
Mir fällt wirklich
Außer
gar
Schnappi gibt es noch ein paar andere.
Bei Schnappi weiß ich nicht mal, ob es ein Alligator war oder ein
Ja, Nilkrokodil.
Nilkrokodil.
Ja, ist noch was anderes, ne? Mhm. Auf jeden Fall kam Saturn aus den USA nach Berlin, wahrscheinlich um Powerade Sekt auszuprobieren. Ich habe gestern erfahren, dass man in Berlin aktuell Powerade Sekt trinkt. Wahrscheinlich ist es aber auch schon wieder over, wenn diese Info jetzt hier bei mir in Köln angekommen ist.
Ja. Naja. Too Many Tabs informiert euch immer 4 Wochen später, was gerade so
Ja, eher so 4 Monate darüber, was in Berlin gerade
genau.
drin ist. Naja, auf jeden Fall ist Saturn sehr früh nach Berlin gekommen, in den Berliner Zoo. Und ich sag mal, die 30er waren jetzt eine denkbar ungünstige Zeit, um nach Berlin zu ziehen. Und dann ist nämlich Folgendes passiert. In der Nacht vom 23. auf den 24. November 1943 ist Berlin-Charlottenburg bombardiert worden und fast alle Tiere im Berliner Zoo sind gestorben. Und das Aquarium vom Berliner Zoo, in dem Saturn untergebracht war, ist schwer beschädigt worden und dann ist Saturn abgehauen.
Saturn hat überlebt.
Er hat überlebt und er ist ausgebrochen. Saturn ist ausgebombt gewesen. 43. Und
geil.
In vielen Artikeln und Berichten, inklusive Wikipedia, steht, er ist dann erst 1946 wieder gefunden worden. Heißt, der hat 3 Jahre in Berlin gelebt, aber niemand weiß wo.
Oh Gott, bestimmt Friedrichshain. Da merkt man das nicht. Er hat auf dem RAW-Gelände irgendwie mit Kokain getippt.
Ein riesiger Alligator, damals schon 1,20 lang, hat jahrelang in Berlin im Untergrund gelebt. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Also Kanalisation oder...
Immer
oder
so schön, so. Boxhagener Platz, Flohmarkt.
Ja, immer so ein Stand am Flohmarkt, würde ich gerade sagen, heute ist wieder Flohmarkt.
Ein Smoothie in der Hand auf dem Boxhagener Platz.
Mit so einem Anglerhut.
Ja.
Angeblich ist er 46 dann gefunden worden, zufällig von britischen Soldaten und in die sowjetische Besatzungszone gebracht worden. Und so ist er dann 46 eben in den Moskauer Zoo gebracht worden und hat seitdem dort gelebt.
Mhm.
Jetzt stand in anderen Artikeln, naja, es ist halt diese ganze Geschichte sehr schwer belegbar. Da ist ziemlich viel Legendenbildung dabei. Wie soll dieser Alligator so lange allein überlebt haben? Warum hätten britische Soldaten den jetzt ausgerechnet zu den Sowjets gebracht? Plus... Viel von dieser Berichterstattung passierte natürlich aus Sicht der russischen Medien.
Mhm.
Also weil der sein Leben lang im Moskauer Zoo verbracht hat. Zum Beispiel Russia Today und so weiter, weißt du Bescheid, wo man eh ziemlich kritisch mit umgehen muss. Beziehungsweise,
ja, was jetzt die Quellen angeht, wissen wir jetzt nicht genau, was davon stimmt und was nicht. Sagen
exakt, beziehungsweise zu welchem Zweck wird die Geschichte jetzt so erzählt. Es könnte zum Beispiel auch einfach so gewesen sein, dass halt ein paar Tiere diesen Bombenangriff überlebt haben, 43, und dann einfach in den Leipziger Zoo gebracht wurden, der nämlich noch unzerstört war und von dort aus als Kriegsbeute nach Moskau transportiert wurden. Und es kann natürlich auch sein, dass Saturn aus Privatbesitz stammte. Also die ganze Geschichte über seine Herkunft ist so eine richtige Legende und eventuell noch mit russischer Propaganda involviert. Also sind ein paar heikle Tabs bei mir heute hier am Start. Man weiß es alles nicht so genau.
NDR-Faktencheck, wenn wir Ihre Freude haben.
Ja.
Mit unserem
Podcast. Man weiß nicht genau, wie jetzt dieser berühmte Alligator nach Moskau gekommen ist, weil in den 50ern auch die Akten des Zoos angeblich verbrannt sind. Und was ich auch gelesen habe, angeblich ist Saturn zusammen mit einer indischen Python-Schlange transportiert worden. Da würde ich auch gerne wissen, was die Dynamic zwischen den beiden da war.
Die haben geil getalkt einfach die ganze Zeit.
Ja, Schnappi. Kommst du auch aus dem Krieg?
Das Krokodil dann so, ja, nee, lass mich mal bitte hier in Ruhe. Ich war hier 4 Jahre in Friedrichshain in Ruhe gelebt. Lass mich im Frieden, ich hab genug erlebt. Können wir mal direkt ranfahren zu McDonald's?
Meine Freundin, die geht immer zu Ikea. Kennst du? Klang jetzt ein bisschen nach Mario Barth, ein Krokodil.
Ich hab ja nur Realschule. Ich weiß auch nicht, was die wollen mit ihrem Gendern die ganze Zeit. Ich hab ja nur Realschule. Ja, hier, Schnitzel innen. Was soll das denn?
Halt die Fresse.
Die Schlange ist so ultra woke und ja. Das Krokodil macht so auf Mario Barth.
Lass es mal im Hintergrund behalten im NDR pitchen als eigenes Showkonzept. Ja. Weiter in meinem Tab. Also, die Tiere, ich weiß nicht, wie das Gespräch jetzt stattgefunden hat, weil die Tiere wurden damals oft auch sehr brutal transportiert und es gibt auch ein Foto von Saturn.
Mit das ist jetzt ein Downer. Wir haben gerade so lustige Sprachaufnahmen hier gemacht und jetzt sagst du, die wurden vielleicht verprügelt.
Nee, er wurde halt mit so Seilen verschnürt und so ein Holzbalken zwischen den Kiefern. Das kann
vielleicht hat es denen ja auch gefallen.
Kennst du Bondage? Vielleicht war das aber auch ein Foto vom Transport von Mississippi, man weiß es nicht so genau. Jedenfalls wird es ihnen nicht so gut ergangen sein damals und sofort bei Ankunft in Moskau kam das Gerücht auf, das ist Hitlers Alligator. Das ausgebombte Krokodil aus Berlin muss Hitler gehört
Moment,
haben.
Moment, warum?
Die haben halt irgendwie den Alligator in der Anfangszeit, der kam halt aus Berlin, haben sie den halt einfach Hitler genannt. Irgendwie schon naheliegend. Aber dann haben sie irgendwann so gemerkt, das ist vielleicht nicht so cool, haben die dann Saturn genannt irgendwann. Und es hat sich hartnäckig eine Urban Legend gebildet. Das ist Hitlers Alligator.
Moment, eine Urban Legend oder eine Verschwörungstheorie?
Ich glaube, wir befinden uns hier noch im Bereich Urban Legend. Okay. Ich habe versucht, in ein paar Artikeln ein bisschen mehr darüber rauszufinden. Und zwar hat angeblich nämlich Hitler gerne den Berliner Zoo besucht und mochte vor allem den Alligator. Der Stern schreibt, das Reptil soll zu seinen Lieblingen im Berliner Zoo gehört haben. Aber auch das ist nicht nachgewiesen. Und Saturn war eben nie Hitlers Haustier wirklich. Und das ist, finde ich, Rufmord an Saturn auch. Das ist einfach eine Legende, sodass er da irgendwie zu Hitlers Privatsammlung gehört hat, die nie belegt werden konnte. Und dazu auch Powerstatement vom Moskauer Zoo. Auch wenn er rein theoretisch jemandem gehörte, Tiere sind nicht in Krieg und Politik verwickelt. Da würde ich sagen, naja, kennt ihr Wojciech?
Ja, kennt ihr Wojciech und was ist mit den Kampfdelfinen
Exakt.
Und sowas?
Exakt, wissen wir alles. Also das Gerücht, dass Saturn jetzt Hitlers persönliches Haustier war, kam möglicherweise von einem russischen Autoren, der diese Hypothese einfach in einem Artikel aufgestellt hat. Andere russische Quellen haben auch behauptet, der gehörte zu Hitlers persönlicher Menagerie. Dann gab es noch einen Tierarzt im Moskauer Zoo, der hat einfach gesagt, ja, der war zwar nicht Hitlers Haustier, aber die beiden kamen ja durchaus in Kontakt, weil Hitler war ja manchmal im Zoo. Und dann, na gut, dann kam er auch mit allen anderen Tieren in Kontakt. Ja, also eben. Da kann ja wohl jetzt keiner von den Tieren was
da
dafür.
Da kann keiner von den Tieren was dafür, wenn man von Hitler angeguckt wird.
Also es gibt absolut keine Belege dafür, dass Alligator Saturn wirklich Hitlers Alligator war. Es ist einfach ein armer US-amerikanischer Alligator, der, als er ganz klein war, in ein Kriegsgebiet geschickt wurde.
Der ist da irgendwo reingeraten.
Der hat den Zweiten Weltkrieg überlegt, der hat einen Bombenanschlag überlegt, der wollte gar nichts mit Hitler zu tun haben. Nach 3 Jahren YOLO, Freiheit im Berghain in Berlin, wurde er wieder eingesperrt in Moskau, kriegstraumatisiert. Na klar ging es dem nicht so gut. Und es wurden sogar von posttraumatischen Belastungsstörungen berichtet.
Nein.
Da hat er nämlich in einem russischen Artikel, Achtung, es ist wieder ein russischer Artikel, ein Tierarzt vom Moskauer Zoo erzählt, when in 1993, not far from here, tanks were rolling along the garden ring, he even cried because of the vibrations. It must have reminded him of the Battle of Berlin. Und was ich auch gelesen habe in einem Sternartikel, wenn Schulklassen kommen, kommt es sogar vor, dass sie seine Behausung einen Spalt öffnen und die Kinder Saturn mit einem Besenstiel piesacken dürfen. Er schnauft dann gefährlich. Was soll das denn bitte? Könnt ihr nicht endlich mal diesen Alligator in Ruhe lassen? Aber eigentlich ist er ein ganz friedlicher Charakter. Nur 1970, da hätte er einem jungen Wärter fast den Arm abgebissen. Der war zu unerfahren und hat versucht, ihn aus der Hand zu füttern. Auch selber schuld.
Selber blöd, ja, finde ich auch.
Mir gefällt mir das nicht so richtig, was da mit diesem Saturn gemacht wurde. Und ich habe mehrfach gelesen, Saturn ist in seinem weiteren Leben immer wieder nur knapp dem Tod entkommen. Im alten Aquarium im Moskauer Zoo wäre er nämlich fast mal von einer Betonplatte aus der Decke erschlagen worden.
Sag mal, manchmal kommt auch alles auf einmal zusammen. Das
es
ist
kam,
einfach ein Pechvogel.
Da reicht noch nicht ausgebombt werden, eingefangen mitten in seinem Sabbatjahr. Das reicht noch nicht. Da muss ihm jetzt auch noch so eine Betonplatte um die Ohren
fliegen.
Ein
richtiger Trollpatsch, der Saturn.
Ja. Und er soll das aber geahnt haben und hat sich nämlich vorher in einer Nische verkrochen. Sonst wäre er nämlich da platt gewesen.
Hellseherische Fähigkeiten hatte der auch, oder was?
Er hat so ein Gespür irgendwie
gehabt.
Ihrer
Wolf.
Und irgendwann wurde dann ein neues Aquarium gebaut. Der Umzug bekam dem Saturn gar nicht. Der hat sich dann 4 Monate geweigert zu fressen und dann war er nur noch Haut und Knochen und wäre fast gestorben. Ah. Bei einer anderen Gelegenheit hat wohl ein betrunkener Zoobesucher einen Felsbrocken auf seinen Kopf geworfen, um ihn aufzuwecken.
Sag mal, hackt's?
Da mussten sie um sein Leben kämpfen. Dann hat eine Gruppe Touristen nochmal Glasflaschen auf Saturn geworfen und ihn verletzt. Und dann irgendwann haben sie dann die Sicherheitsvorkehrungen erhöht und so eine dicke Glaswand eingebaut dafür. Dann in den 2010er Jahren...
War das dann schon so ein Akt, weil sie gedacht haben, das wäre Hitlers Alligator und dem wirfen wir dann eine Flasche auf den Kopf?
Das weiß
so?
Ich eben nicht. Oder sind sind Menschen einfach Arschlöcher.
Wahrscheinlich sind Menschen einfach Arschlöcher.
Und in den 2010er Jahren hat er dann nochmal einfach aufgehört zu fressen, fast für ein ganzes Jahr. Und dann mussten sie ihm irgendwie mit Vitaminen wieder hochpäppeln.
Wie lange hat der gelebt?
Ja, das ist es nämlich. Der ist nämlich richtig, richtig alt geworden. Bis zum 22. Mai 2020.
2020 hat er Corona bekommen.
Der Moskauer Zoo beklagt den Verlust von Alligator Saturn. Er starb am Freitag, wohl im Alter von 84 Jahren.
Der ist 84 Jahre alt geworden.
What the hell?
Und es ist wirklich einer der ältesten Alligatoren, von dem man so weiß. Es war im Prinzip der letzte Deutsche in russischer Kriegsgefangenschaft, der dann letztlich an Altersschwäche gestorben ist. Immerhin hat er jetzt den Einmarsch in die Ukraine nicht mehr miterleben müssen. Und er hat in seinem Leben, wie gesagt, viel durchgemacht, aber das war noch nicht alles. Nach Saturns Tod wurde nämlich beschlossen, ihn im Museum auszustellen. Er wurde ausgestopft.
Nein.
Und ist jetzt Teil der Dauerausstellung im Moskauer Darwin-Museum. Und in diesem Zusammenhang habe ich eine Entdeckung gemacht. Ich habe ein Hörspiel entdeckt von WDR 3. Das lasse ich jetzt einfach mal auf dich wirken.
Okay.
Autsch! Scheiße! Wer zum Henker hat mich geweckt?
Du wirst aufgeschlitzt, Saturn.
Was?
Was?
Mein schöner Bauch!
Oksana, deine Präparatorin muss da einen Schlitz machen, damit sie deine Gedärme rausreißen kann.
Meine prächtigen Eingeweide, wozu das denn?
Damit sie Polyurethan-Schaum in das Loch pumpen kann. Du wirst ausgestopft.
Was sind das denn für Psychos bei WDR 3?
Wer zur Hölle ist die Zielgruppe davon?
Ja.
Du wirst aufgeschlitzt. Das kannst du doch keinen Kindern vorspielen.
Nein, natürlich
Und
nicht.
Welche weirde Gruppe von Erwachsenen hört sich das an? Wir.
Ja. Ich wollte gerade sagen.
Ja, WDR 3, da verstehe ich jetzt auch Leute, die gegen die Rundfunkgebühren sind. Und dieses Hörspiel, das nämlich heißt Saturn, ein Alligator klagt an, von Mississippi nach Moskau, ist irgendwie auch so ein halbes Musical.
Ja, langsam zähle ich die brennenden Zigaretten, die du achtlos zu mir schnippst.
Ist ja scheußlich.
Also irgendwie ist es so ein bisschen experimentelle Kunstperformance aus der Sicht von Alligator Saturn.
Also ich muss sagen, das Thema Alligator Saturn verstehe ich, dass eines inspiriert, um da irgendwelche Kunstsachen draus zu machen. Aber die Umsetzung sagt
das
mir
Das Thema
nicht
Alligator
zu.
Saturn ist einfach a gift that keeps on giving.
Richtig, ich glaube
ich
auch.
Ich habe wirklich unzählige Tabs offen gehabt zu diesem bewegten Leben von diesem Alligator. Ein paar Fun Facts kann ich dir noch nennen. 2003 übernahm das Modeunternehmen Lacoste, das ja ein Krokodil als Markenlogo hat, die Patenschaft. Bis ans Ende seiner Tage soll es an Saturn an nichts mehr fehlen. Dafür garantiert das Unternehmen. Finde ich irgendwie, der hat sogar einen Sponsor gehabt dann irgendwann.
Ja, aber kein Pressesprecher oder keine Pressesprecherin. Sonst wäre vielleicht das Image besser. Das musst du ja jetzt machen.
Das bin ich im Prinzip.
Das machen wir jetzt hier.
Er hatte auch Hobbys. Er liebte es, mit einer Bürste massiert zu werden. Und er konnte Stahlfutterzangen und Betonstücke mit den Zähnen knacken, wenn er gereizt war.
Irgendwie ist es eine iconic Persönlichkeit.
Es ist eine iconic Persönlichkeit, die viel hergibt. Und ja, ich weiß nicht, ob ich euch zu diesem WDR3-Hörspiel rate. Ich bin also noch so ein bisschen zwiegespalten.
Hast du es ganz gehört oder so geskippt?
Ja, ich habe ein bisschen geskippt. Ich hatte aber auch echt viele Tabs offen, davon viele zweifelhafte, die man ein bisschen hinterfragen sollte, was das Leben dieses Krokodils im russischen Zoo angeht. Ich habe ja schon gesagt, Saturn war einer der ältesten bekannten Alligatoren überhaupt und aktuell gibt es noch den Alligator Muja im Belgrader Zoo. Der gilt aktuell als ältester Alligator. Der ist nämlich mindestens 85 Jahre alt und auch der ist ein Veteran. Der hat sowohl die deutsche Bombardierung im Belgrader Zoo 41 überlebt, als auch die Bombardierung durch die Alliierten 1944. Also irgendwie ist das so ein Ding mit bombardierten Krokodilen.
King, einfach ein King.
Die irgendwie in Zoos alt werden.
Ja, die hätten sich vielleicht mal kennenlernen sollen. Dann hätten die vielleicht ihre Traumata gemeinsam. Ja, so eine Brieffreundschaft oder sowas.
Ja.
Dann hätten die gemeinsam ihre Traumata überwinden können. Tja, schade, jetzt ist vorbei.
Tja, so ist es im Leben.
Ja, unsere Tabs werden für diese Woche geschlossen, aber wenn ihr zu Hause noch offene Tabs rumliegen habt, dann schickt die uns doch gerne entweder an die E-Mail-Adresse toomanytabs@ndr.de oder an unsere Social-Media-Kanäle. Da heißt du @caroworps und ich @miguelrausa. Da freuen wir uns.
Schreibt uns, schickt uns gerne eure Rabbit Holes und wenn ihr unseren Podcast gerne hört, dann empfehlt uns doch mal weiter.
Oh ja, das tät uns freuen. Ansonsten haben wir jetzt noch Cross-Promo zu tun, oder?
Cross-Promo.
Bis nächste Woche, Caro.
Bis nächste Woche.
Tschüss.
Tschüss. NDR Cross-Promo.
Wir haben diese Woche eine Podcast-Empfehlung für eine extrem breite Zielgruppe, nämlich alle Menschen, die schlafen.
Bei Deutschlandfunk Nova gibt es einen neuen Podcast über Schlafen und der heißt auch wirklich so, Überschlafen. Host Ilka Knigge und Schlafforscherin Christine Blume sprechen jede Woche übers Schlafen, zum Beispiel darüber, was Träume über uns sagen, wie nützlich Schlafgadgets sind und warum wir eigentlich verschiedene Schlafphasen haben. Den Link findet ihr in den Shownotes und neue Folgen gibt es immer dienstags, überall da, wo es Podcasts gibt. Cross-Promo Ende.
Too Many Tabs ist eine Produktion von THZ Media im Auftrag des NDR.
Wir sind eure ModeratorInnen, Miguel Robitzky und Caroline Worps.
Producerin Henny Koch.
Ausführender Produzent THZ, Robin Drömer.
Ausführende Produzentin NDR, Johanna Leuschen.
Redaktion NDR, Kira Drössler. Musik, Joel Delato.
Neue Folgen gibt es immer mittwochs in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Too many tabs, too many tabs.